vielleicht haben sie McDonalds Frage. Aber manchmal, wenn man so oft damit kommt, kann man auch schon mehr Bürger. Und man wird trotzdem Herr. Ich werde jetzt zur Predigt kommen. Und ich hoffe, ich habe offene Ohren und offene Herzen. Um was wird es gehen in dieser Predigt? Geschehen wird. Denn ihr wisst ja selbst genau, dass der Tag des Herrn unerwartet kommen wird, wenn die in der Nacht. Wenn die Männer und die Menschen sagen, überall herrschen Frieden und Sicherheit, dann wird die Katastrophe so plötzlich über sie hereinbrechen, wenn eine Frau von der Geburt ihres Kindes von den Wehen überwältigt wird. Und dann wird es kein Entkommen geben. Aber ihr, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, und werdet nicht überrascht sein, wenn der Tag des Herrn kommt, wie er geht. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und des Tages. Wir gehören nicht der Finsternis noch der Nacht. Seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen. Bleibt besonnen und nüchtern. Die Nacht ist die Zeit zum Schlafen und wer sich bedrängt, ist nachts betrunken. Wir dagegen, die im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Wir wappnen uns mit Glauben und Liebe. Und schützen uns mit der Hoffnung auf Erlösung. Denn Gott wollte uns nicht strafen, sondern wollte uns retten, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er strafe uns, damit wir, ob wir nun wachen oder schlafen, mit ihm leben. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie ihr es auch schon tut. Der Herr Jesus segnet ihn gehört bei der Predigt, schenkt ihm Geist, schenkt ihm deine Worte, schenke uns offene Ohren und offene Herzen und lass uns wachsam sein, auf dein Kommen und nicht schlafen, wie die Welt. In Jesu Namen. Amen.
Die meisten von euch wissen es, glaube ich, dass ich auf einem neurologischen Therapiezentrum arbeite. Und die Arbeit mit neurologischen Patienten ist nicht unbedingt einfach. Was dann noch dazu kommt, ist die Arbeit mit den Angehörigen, die oft dann noch schwieriger ist als die Arbeit mit den Patienten. Und wir sagen normalerweise einmal bis zwei Wochen, bevor ein Patient entlassen wird, sagen wir es dann die Angehörigen. Und fragen halt nach, ob sie vorbereitet sind. Sie brauchen einen Rollstuhl, sie brauchen vielleicht Haltegriffe, Boden und WC, sind die Türen breit genug, dass man durch den Rollstuhl durchkommt? Haben sie Platz für das Schulbetreuern oder Hausarbeitspflege oder ist er den Angehörigen daheim, der betreut und. Das sind einfach viele Sachen, an die man denken muss. Und sehr oft kommt es dann vor, dass man wirklich komplett vor den Kopf gestoßen sind und da haben wir noch gar nicht dran gedacht und wir haben gedacht, das geht dann eh wieder, wird dann eh wieder gesund, sondern ist wieder wie früher. Sie sind einfach unvorbereitet. Und wenn ich mal Schulzeit zurückdenke, muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wie oft ich unvorbereitet zu einer Prüfung angekommen bin und dann draufgekommen bin, Vokabeln hätte ich lernen sollen, habe ich nicht. Ich bin nicht vorbereitet. Und so ist es im Leben. Wir müssen einfach immer und überall vorbereitet sein. Das heißt, Vorbereitung ist das halbe Leben. Ob wir jetzt in Urlaub fahren, haben wir alles eingebracht, haben wir die Reiseplätze mit, sind die Reiseplätze eh nicht hochlaufen und. Man muss einfach ständig vorbereitet sein. Und letztendlich müssen wir uns auch auf den Tod vorbereiten. Einerseits für die Hinterbliebenen sind die Angelegenheiten einigermaßen geregelt und was noch wichtiger ist, sind wir selbst vorbereitet. Auf Sterben und auf das, was danach kommt. Und haben Sie zwar schon gelesen, es wird heute um den Tag des Herrn gehen, also so das Ende der Welt. Und ich habe da einen netten Spruch gefunden. Der Nachteil am Verdrängen ist, dass alles irgendwann unerwartet hochkommt. Und wenn man es verdrängt hat und dann kommt es doch, dann schaut man blöd. Und wenn wir ehrlich sind, so die Vorstellung vom Tag des Herrn, dass Jesus wiederkommt, das Ende der Welt, das ist meistens in unseren Köpfen nicht so sehr verankert. Oder wer ist heute in der Früh aufgestanden und das Erste, was ihm eingefallen ist, heute könnte Jesus wiederkommen. War das so einfach der erste Gedanke heute? Wahrscheinlich nicht. Wir sind eher so mit dem Alltag beschäftigt, sind die Kinder bald fertig, gibt es mit der Zeit aus, wie spät ist, was gibt es heute dann zum Mittagessen, was machen wir am Nachmittag, was kommt nächste Woche noch uns vor und und. Das sind so die Gedanken, die uns am meisten durch den Kopf gehen. Also wir sind mit dem Lebensstress einerseits beschäftigt oder auch mit den Freuden des Lebens, so die Balkonidylle, ist bei der Arbeitszeit vielleicht weniger, aber auch so ein bisschen das Leben genießen, auch neben allem Stress. Das sind die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Den Christen in Thessaloniki war so die Frage, warum und wie Jesus zurückkommt, viel brennender und viel aktueller. Wir haben wirklich damit gerechnet, dass er jeden Tag kommen könnte. Er hat gesagt, er kommt zurück. Und der hat damit gerechnet, das wird vielleicht bald so weit sein. Und dann haben sie ein Problem gehabt. Es sind nicht Leute aus der Gemeinde bereits gestorben. Und da ist die Frage auch, auf was ist es? Jetzt kommt Jesus zurück und das noch was? Was ist es? Und dann hat scheinbar Paulus diese Frage gestellt und er redet da im fünften, dem letzten Kapitel von seinem ersten Brief an die Thessalonicher drauf ein. Und ich habe die Predigt betitelt mit Allzeit bereit. Und das Erste, was Paulus sagt, ist, dass sie nüchtern sein sollen, dass sie ein bisschen runterkommen, ein bisschen beruhigen. Es wird ihnen Stress verfallen, wenn es ums Ende der Welt geht. Und da schreibt er, zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nicht zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Hieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es sei Friede und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen. Und es wird keinen Frieden geben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis. Und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Also die Christen damals haben es gewusst und auch wir wissen es heute, Jesus wird wiederkommen. Er hat es angekündigt und es gibt da keinen Zweifel daran, dass das so sein wird. Und Paulus schiebt da wirklich so einen Riegel vor allen Spekulationen und Berechnungen, wann das sein wird, wie das sein wird. Das war einzig und allein Gott im Himmel. Wann das sein wird. Und Augustinus, der Kirchenvater, hat einmal gesagt, den einen Tag hat uns Gott verborgen, dass wir Acht haben auf alle Tage. Also wir müssen nicht berechnen und überlegen, wann das eine Tag ist, sondern wir müssen wirklich jeden Tag vorbereitet sein. Und wir sollen nicht berechnend sein, sondern bereit sein. Darum geht es. Und Paulus schreibt ihm das. Das heißt, dass Jesus wiederkommen wird und dass er jeden Moment wiederkommen kann. Und ich glaube, dass da die junge Gemeinde damals viel nüchterner und realistischer und sachlicher an diese Sache gekommen ist, als wir heute. Und sie haben Gottes Wort wirklich ernst genommen. Und Paulus schreibt, dass wirklich sein kann, wie ein Dieb in der Nacht, dass Jesus wiederkommt. Und einer meiner Ärzte hat mir jetzt einmal erzählt, jetzt haben sie bereits das dritte Mal in Folge ein Radl aus einer Garage rausgeschrien. Die Versicherung hat ersetzt, die man neu gekauft und das ist wieder geschrien worden. Das hat dreimal hintereinander. Und seltsamerweise hat am Vortag nie jemand angerufen und gesagt, ja, hallo, morgen um 4 würde ich mal wieder vorbeikommen und wieder ein Radl abholen. Passiert nicht. Ein Dieb kommt ohne Warnung, er kommt unerwartet und er ist immer unwillkommen. Und die Frage stellt sich jetzt, ja, wenn Jesus wiederkommt wie ein Dieb, hat das dann für uns, dass wir eine gewisse Angst haben müssen, wenn er kommt? Die Antwort ist ja und nein. Für Kinder des Lichts die zu Jesus gehören, ist das kein Tag der Angst, sondern ein Tag, auf den man sich freuen kann, ein Tag des Heils und der Freude. Und Paulus schreibt ja für diejenigen, die glauben, es ist hier Friede, es ist keine Gefahr, alles ist wunderbar, das Leben ist schön, dem Unvorbereiteten, für die stellt es durchaus eine gewisse Bedrohung dar. Und wenn man sich unsere Gesellschaft vor allem für Mitteleuropa und Österreich anschaut, ist ein sehr großes Streben nach Sicherheit, nach Friede da, was ja auch gut ist. Und man versucht es durch menschliche Kraft und Weisheit herbeizuführen. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man schaut, wirklich Friede und Sicherheit, das ist so das große Thema. Und man versucht ein bisschen so den Gipfel der Zivilisation zu erreichen, das Höchste, dass wirklich Friede ist, dass man sicher leben kann. Aber in Wirklichkeit ist es ein Trugschluss, weil es in dieser Welt einfach nie wirklich Frieden geben wird, solange die Menschheit im Kriegszustand und Gott ist. Und deshalb ist es wichtig, dass man vorbereitet ist. Und zwar jetzt. Wenn Jesus einmal wiederkommt, dann ist es zu spät, sich vorzubereiten. Und es ist jetzt unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen und auch zu warnen. Der Tag des Herrn wird ein Gerichtstag sein für diejenigen, die sich nicht darauf vorbereitet haben. Und da wird ein Freudentag sein für die Kinder des Lichts, die zu Jesus gehören. Und deshalb ist es jetzt wichtig, wirklich seine Seite zu wählen. Sein Leben wirklich Jesus zu übergeben. Ganze Sache zu machen und nicht das rauszuzögern und rauszuschieben, bis irgendwann. Ihr seid Kinder des Lichts, schreibt Paulus. Ihr alle seid Menschen oder Kinder des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Und diese Kinder des Lichts müssen sie ja nicht fürchten, sondern können sich darauf freuen. Und wir haben heute schon vor ein Lied gesungen, auch über das Licht der Welt. Im Endeffekt ist Jesus selbst das Licht der Welt. Und wenn er wiederkommt, dann werden wir Jesus sehen, so wirklich, wie er wirklich ist. Und das wird eine Freude sein. Und das Interessante ist, dass Paulus beschreibt, ihr alle seid Kinder des Lichts. Und ist dann die Frage der Thessalonicher, waren das so die glänzenden Glaubensvorbilder, haben das so gestrahlt, dass er sagt, ihr seid so alle Kinder des Lichts, ihr strahlt alles so, oder waren das so die super Christen, was macht die zu Kindern des Lichts? Und die Antwort ist, nicht weil sie so super sind und weil sie so strahlen, weil sie so hell sind und solche super Glaubensvorbilder sind, sondern Kinder des Lichts. Sondern es sind Kinder des Lichts, weil sie zu Jesus gehören. Es ist kein Verdienst, sondern ein Geschenk. Und wir alle wissen, in jedem Leben gibt es Licht und Schatten. Und jeder hat so seine dunklen Flecken, die bei weitem nicht so strahlen und so wunderschön sind und so klasse sind. Das wollen wir jetzt nicht irgendwie so nicht tolerieren und den Teppich kehren und ja, ist halt so, wir haben alles unsere Fehler, sondern wir wollen auch die Fehler und dunklen Flecken so ins Licht Gottes stellen und um Vergebung und Gnade bitten. Aber auch trotz dunkler Flecken, die wir haben, sind wir trotzdem Kinder des Lichts und können ohne Angst dem Tag entgegenblicken, sondern mit Freude. Und Paulus schreibt weiter, dass wir hellwach sein sollen. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, der schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag, wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein. Da muss man so Gegenüberstellung von Tag und Nacht. In der Nacht sagt er, da schläft man, da betrinkt man sich und da ist man irgendwie benebelt. Und das führt in weiterer Folge dann zu Unheil, zu Verderben und zum Gericht. Wiederum beim Tag, da ist man wach, da ist man nüchtern. Das Endresultat ist Rettung, wenn Jesus wiederkommt. Und wir alle wissen, wenn man lang wartet, wer schon mal in einer Arztpraxis oder auf einem Amt gegessen ist und gewartet hat und gewartet hat, irgendwann schlaft dann der Hintern ein von Automaten. Und man wird einfach müde und träge und man denkt sich, oh, das hört überhaupt einmal auf. Und das kann auch im geistlichen Sinn passieren. Nicht unbedingt, dass man körperlich müde wird, sondern dass man geistlich, mental müde wird. Und vielleicht unbewusst denken wir uns, es ist Jesus 2000 Jahre lang nicht gekommen. Wird nicht ausgerechnet jetzt kommen, weil ich gerade das Haus renoviere, den Urlaub habe ich schon gebucht und schon zahlt, ein neues Auto habe ich auch gerade gekauft. Es ist doch wirklich unwahrscheinlich, dass er ausgerechnet jetzt zu meinen Lebzeiten kommt. Ich weiß, er wird irgendwann kommen, irgendwann in der Zukunft wird es sein, aber jetzt wird es wahrscheinlich nicht sein. Oder? Wir rechnen nicht wirklich damit. Und da ist eine gewisse Gefahr darin, wenn wir so denken. Das führt dann irgendwie zu einer gewissen Gelassenheit. Ja, er wird kommen, aber irgendwann halt einmal. Diese Gelassenheit führt dann sehr schnell zur Lässigkeit. Lässigkeit kann dann sehr schnell zur Nachlässigkeit führen. Wenn wir nachlassen, dann ist es auch nur ein kleiner Schritt mehr, bis wir loslassen. Und wenn wir den Halt unseres Lebens, nämlich Jesus Christus, loslassen, dann treiben wir haltlos durchs Leben. Und darum ist es wichtig, dass wir wirklich dieser geistlichen Müdigkeit entgegenwirken. Dass wir eben nicht loslassen und dass wir nicht nachlässig werden. Und da gibt es die Möglichkeiten, wie man sich geistlich wach hält. Wir haben heute schon ein paar Fitnessübungen gemacht, Bewegungsübungen, so kann man sich körperlich ein bisschen wacher machen und Körper und Geist zusammen. Da wird man auch geistig wieder ein bisschen wacher. Man kann auch geistlich schauen, dass man wach bleibt. Das kann man so machen, dass man sich einfach, dass man die Beziehung zu Jesus pflegt. Eine Beziehung, die nicht gepflegt wird, die versandert irgendwann. Weil da jeder schon die Erfahrung gemacht haben, Bekanntschaften, Freundschaften von früher, die jetzt einfach nicht mehr bestehen, weil irgendwann versandert es. Man hat weniger Kontakt zueinander und irgendwann hat man gar keinen Kontakt mehr. Und deshalb müssen wir die Beziehung zu Jesus auch pflegen. Und den machen wir uns mit seinem Wort beschäftigen, miteinander. Darin lesen, darüber nachdenken, was Jesus getan hat, was er gesagt hat, seine Wunder, was dann die Apostel gemacht haben, was in den Briefen steht, indem wir die Wegweise vom Alten Testament auf Jesus hin anschauen, darüber nachdenken. Und wir haben uns da in unserem Fruchtbringerkurs in letzter Zeit mit den Bibelstudien beschäftigt. Und letztes Mal hat dann jeder so eine kleine Bibelarbeit vorbereitet. Und das ist auch etwas, was einfach wach hält, wenn man nicht nur die Bibel einfach durchliest, sondern ein bisschen darüber nachdenkt, was heißt das, was ist die Bedeutung dieser Namen, was sind da die Ereignisse rundherum, wenn man ein Bibellexikon zur Hand nimmt oder ein Konkordanz oder irgendwas und sich einfach ein bisschen mehr mit der Bibel beschäftigt. So was hält einfach geistlich wach. Und Herr Hercule Poirot, der den kennt, ist eine Romanfigur von Agatha Christie, der hat immer gesagt, die kleinen Frauen zählen. Die kleinen Frauen zählen. Die müssen aktiv werden. Und da gibt es ja Möglichkeiten, dass wir uns geistig wach halten. Das ist das eine. Das andere ist, dass man vielleicht in die Falle tappen und sagen, Jesus hat alles getan. Das ist für mich jetzt eigentlich gar nicht mehr überblieben zu tun. Das heißt, wir kennen uns, bis er wiederkommt, der Meditation, dem Gebet, dem Lobpreis widmen. Und das ist auch eine Falle, weil wir einen Auftrag gekriegt haben. Wir sollen hinausgehen und anderen von Jesus erzählen. Jesus sagt, die Ernte ist groß, wir sollen beten, dass mehr Arbeiter kommen. Es gibt viel zu tun. Und Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 9, schreibt er einen Grund, warum Jesus noch nicht gekommen ist. Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche es meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand zugrunde geht, sondern dass alle die Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. Das heißt, der Grund, warum Jesus 2000 Jahre lang nicht gekommen ist, ist die Geduld Gottes. Weil er nicht möchte, dass irgendwer verloren geht. Und es ist unsere Aufgabe, den Menschen Jesus nahe zu bringen und sie zu warnen, dass es einmal ein Ende haben wird. Und dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass Jesus wiederkommt. Und dass sie sich darauf vorbereiten sollen. Das ist eigentlich der Grund, warum man noch nicht zurückgekommen ist. Also das soll Licht und Salz sein in der Welt. Also das sind mal zwei Sachen, die wir uns geistig wachhalten können, durch Bibelstudium einerseits, Beziehungspflege, auf der anderen Seite, indem wir aktiv sind. Wisst ihr, was die härteste und schwierigste Fitnessübung überhaupt ist? Sein Hintern einmal von der Couch hochkriegen und anzufangen. Das ist die allerschwierigste Fitnessübung. Wenn man den mal geschafft hat, der Rest ist nicht mehr so schwierig. Aber man muss einmal anfangen. Aktiv sein. Eine andere Sache, die Paulus ja noch erwähnt, ist, Falle ist, dass man die Sinne vernebelt hat. Jetzt betrunken sein und denkt, das würde jetzt ein geistiges mit von Alkohol kommen. Und wenn wir das hier nach der Ackerfeld anschauen, was jetzt in den letzten Predigten auch immer wieder mal erwähnt worden ist, da gibt es auch so Gefahren, die uns einfach benebeln und so klein nullen und einfach unseren Blick von Jesus wegleiten. Ja, es sind einfach die Sorgen und Nöte des Alltags, dass wir unsere Gedanken einfach nur mehr und ganzen Probleme kreisen. Und das lullt uns so ein und vernebelt uns so unsere Sinne, dass wir einfach einen anderen Blick auf Jesus haben. Und die andere Sache ist der Reichtum und die Freuden der Welt. Die können uns genauso einlullen und einfach unseren Blick wegleiten von Jesus. Und das sind, glaube ich, die drei Sachen, wo wir uns geistig fit halten können. Das heißt, die Beziehungspflege zu Jesus, aktiv sein, unseren Aufdruck leben und uns nicht einlullen lassen von den Freuden und Sorgen der Welt. Und unsere Gesellschaft heute ist halt sehr stark darauf ausgerichtet, das Leben zu genießen. Das Hier und Jetzt, wer weiß, was morgen ist, alles was zählt, ist das Heute. Man soll alles auskosten, so gut und so intensiv wie es geht. Und das ist dann so ein bisschen so ein Nebel. Und das lenkt unseren Blick einfach ab. Aber wir wollen in die Zukunft schauen, wir wollen auf Jesus schauen und seine Wiederkehr erwarten. Und dazu sind wir gut ausgerüstet. Das ist der vierte und letzte Punkt. Ihr seid gut ausgerüstet. Er sagt, wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein. Gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Wir haben heute schon die Übungen gemacht von der geistigen Waffenrüstung war da die Rede vom Epheserbrief. Das ist einiges genauer und ausführlicher drinnen. Paulus nennt hier nur zwei Ritterrüstungsteile, so den Brustpanzer und den Helm. Und wenn man es so nachdenkt, das sind eigentlich jetzt keine Waffen, der Soldat oder mit einem wirklichen Kampf zieht, sondern es sind eher sehr defensive Sachen, zum Schutz an und nicht zum Kampf. Also das ist irgendwie so das Bild weniger von einem Soldaten, der in Kampf zieht, sondern eher von einem Wächter. Und was tut der Wächter? Ein Wächter ist wach, und er ist aufmerksam und schaut, beobachtet Zeichen der Zeit und versucht es vom Wort Gottes her zu deuten. Das Erste, was Paulus hier erwähnt, ist eben der Panzer des Glaubens. Was heißt Glaube? Glaube heißt, dass er sich darauf verlässt, dass das, was Gott gesagt hat, wahr ist und dass das eintrifft. Dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er für unsere Sünden gestorben ist, damit wir leben können, dass das Gültigkeit hat. Nicht allgemein, sondern dass es Gültigkeit hat für mich. Glaube bedeutet auch, dass ich mich darauf verlassen kann, dass man nicht allein kann, sondern dass es einen Heiligen Geist geschickt hat, der uns beisteht. Und Glaube bedeutet, dass ich darauf vertraue, dass Jesus tatsächlich wiederkommen wird, so wie er es gesagt hat. Wenn dieser Glaube fehlt und abbeugelt, dann kommt der Zweifel. Und Zweifel ist nicht gut. Zweifel zieht immer nach unten und tötet den Glauben ab. Und deshalb haben wir diesen Brustpanzer des Glaubens, der uns schützt vor Zweifel und vor Sorgen. Interessanterweise bringt dann Paulus diesen Brustpanzer des Glaubens auch in Zusammenhang mit der Liebe. Und Liebe ist ja in erster Linie die erste Liebe gemeint, also die Liebe Gottes zu uns, oder darüber hinaus auch die Liebe zueinander. Und wir haben ja in unserem Leitbild auch das drinnen, wir lieben Gott, die Welt und einander, also diese dreifache Ausrichtung. Dass Gott uns liebt einerseits, dass wir Gott lieben, dass wir einander lieben, aber dass auch die Welt da draußen lieben, die Menschen um uns herum lieben. Liebe verbindet einfach. Und so würden wir uns nicht durch Sorgen oder Freuden irgendwie einlullen lassen, sondern vielmehr von der Liebe Gottes einlullen lassen. Wie ein Panzer, wie ein Vogel oder ein Ente oder irgendwas, eine Henne, so die Flügel und die Küken zum Schutz drüber tut, so sind wir durch Gottes Liebe geschützt. Und das Dritte, was Paulus erwähnt, ist die Hoffnung. Und er sagt, dass die Hoffnung wie ein Helm ist. Wenn man die Hoffnung verliert, dann lässt man den Kopf sinken. Man ist resigniert, man ist niedergeschlagen und dann kann es passieren, dass man irgendwo mit dem Kopf dagegen läuft. Oder man ist frustriert, weil es im Leben oft nicht so läuft, wie uns das vorgestellt haben. Soll einfach gut vorkommen. Dass nicht immer alles so läuft, wie wir uns das gedacht haben. Und dann versucht man vielleicht den Kopf gewaltsam durch die Wand, Sachen erzwingen, und das funktioniert nicht. Und da hilft der Helm der Hoffnung. Die Hoffnung hilft uns, dass wir wieder den Kopf aufrecht haben, dass wir nach vorschauen, dass wir in die Zukunft schauen und dass wir Jesus erwarten, dass wir auf Jesus schauen. Wir werden weiter in der Gegenwart leben. Wir leben im Hier und Jetzt. Wir sind weiterhin beschäftigt mit den Problemen, die wir so haben im Leben. Wir sind beschäftigt mit den Freuden, die wir haben im Leben. Aber nichtsdestotrotz wollen wir unseren Blick in die Zukunft und auf Jesus richten. Wir wissen, dass alles, was wir jetzt haben und tun, dass das oder vieles davon einfach kein Ewigkeitswert hat. Dass unsere Probleme irgendwann vergehen werden, auch unsere Freuden vergehen. Urlaub vergeht sowieso schnell. Es vergeht. Und wir wollen einfach nüchtern und realistisch sein und mit der Hoffnung leben, dass Jesus wiederkommt. Wir sind Kinder des Lichts und als solche wollen wir hellwach sein und nüchtern sein und gerüstet mit Glaube, Liebe und Hoffnung und so Jesus wieder erwarten. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist dafür uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Da wäre es eine falsche Predigt, die möchte ich noch vorlesen. Johannes Kapitel 12, Vers 35. Johannes 12, Vers 35. Das Licht wird nur noch kurze Zeit für euch leuchten. Lebt darin, solange ihr noch könnt, damit ihr nicht stolpert, wenn die Dunkelheit kommt. Wenn ihr im Dunkeln lebt, könnt ihr nicht sehen, wohin ihr geht. Glaubt an das Licht, solange noch Zeit dazu ist. Dann werden wir Kinder des Lichts werden. Nutzen also die Zeit, die wir jetzt noch haben, in der es Gott gibt. Nicht für die Dinge dieser Welt, sondern nutzen die Zeit für Jesus. Amen. Danke für den Blick. Ja, ich komme schon mal zu den Ansagen.
am Mittwoch um 8